Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Armin Himmelrath am Mikrofon. Schön, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen. Und das sind heute unsere Themen. Vor einem Jahr, da fiel die Entscheidung, welche Universitäten in den kommenden Jahren als Exzellenzeinrichtungen gefördert werden. 11 sind es geworden, 2 davon schauen wir uns heute genauer an. Und wir setzen unsere Reihe zu Fälschungen in Wissenschaft und Karriere fort mit der Typologie eines notorischen Hochstaplers.
Campus und Karriere. Auch auf Twitter.
Twittern Sie mit.
DLF Bildung.
Heute hat er seinen letzten Arbeitstag, dann steht, glaube ich, noch Urlaub an. Hans Müller-Steinhagen, Rektor der Technischen Universität in Dresden. 2010 hat er diesen Rektorenjob angefangen. Eine zweite Amtszeit geht jetzt zu Ende. Und unter seiner Ägide, da hat sich etwas getan an der Elbe, das kann man sagen. Und der vielleicht größte Erfolg war, dass die TU in der Zeit, nämlich 2012, zur Exzellenzuniversität wurde und dann im vergangenen Jahr noch einmal bestätigt in diesem Status die erste Elite-Universität in Ostdeutschland. Jetzt ist er am Telefon, Hans Müller-Steinhagen. Herzlich willkommen.
Ja, guten Tag, Herr Himmelrath.
Wo erreichen wir Sie gerade? Sitzen Sie auf Kartons in einem halbwegs schon ausgeräumten Büro?
Ich sitze noch an meinem Schreibtisch, aber in einem ausgeräumten Büro.
Was hat Sie in dieser Zeit, die Sie jetzt in diesem Büro verbracht haben, in der Sie von diesem Büro aus die Universität, die TU in Dresden gesteuert haben, was hat Sie am meisten beeindruckt? War es tatsächlich dieser Exzellenzstatus, den Sie zweimal erringen konnten?
Nein, am meisten haben mich die wunderbaren Menschen beeindruckt, mit denen ich zusammenarbeiten durfte. Die enorme Leistungsfähigkeit, aber auch die Begeisterungsfähigkeit und die Loyalität der TU Dresden gegenüber.
Welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang dieser Exzellenzstatus?
Also der Exzellenzstatus ist natürlich ein weithin sichtbarer Beweis, eine Bestätigung für die exzellente Leistungsfähigkeit und internationale Reputation der TU Dresden und ein Beweis dafür, dass die Strategie der TU Dresden richtig ist.
Trotzdem gab es ja auch so ein paar, ein paar Wehmutstropfen wahrscheinlich. Sie haben zum Beispiel miterleben müssen, dass der juristischen Fakultät der Saft abgedreht wird.
Gut, die Einstellung der juristischen Fakultät ist ja eigentlich schon 2004 vom Landtag beschlossen worden und eben vor einigen Jahren nochmals bestätigt worden. Wir behalten aber die derzeit an der TU Dresden tätigen Professoren und Professorinnen und gründen ein juristisches Institut innerhalb der Philosophischen Fakultät, damit die juristischen Kompetenzen der TU Dresden erhalten bleiben.
Das heißt, das Thema bleibt erhalten, die Kompetenzen bleiben erhalten, die Ausbildung in abgespeckter Form dann auch?
Wir werden keine grundständigen Studiengänge mehr in den Rechtswissenschaften durchführen, sondern uns auch in der Lehre auf Themen beschränken, die auch eine synergetische Auswirkung für die TU Dresden haben, wie zum Beispiel das Thema Intellectual Property, IT-Recht, juristische Aspekte der künstlichen Intelligenz.
Sie haben in diesen Jahren, in denen Sie in Dresden jetzt gearbeitet haben, auch Dinge auf den Weg gebracht, die es vorher gar nicht gab. Eine Sache, die mir da einfällt, sind Professuren ohne eine klare inhaltliche Widmung. Was hat es damit auf sich?
Das war eine ganz tolle Sache. Wir haben erstmalig in Deutschland 10 Professuren ausgeschrieben und haben nicht gesagt, wir wollen genau die Professur für ein ganz bestimmtes Thema, sondern wir haben gesagt, wir nehmen die 10 besten Bewerber, Bewerberinnen aus der ganzen Welt, solange es einigermaßen in unser Fächerspektrum passt. Wir haben 1350 Bewerbungen bekommen aus der ganzen Welt, tolle junge Leute, und wir haben 9 davon berufen mit ganz, ganz großem Erfolg.
Wenn Sie jetzt den Job abgeben, den Schlüssel abgeben an der TU Dresden zum Rektorenzimmer, dann könnten Sie zum Beispiel nach England gehen. Sie sind britischer Honorarkonsul, haben dort auch einen großen Teil oder große Teile Ihrer Forschungs- und Lehrtätigkeit in Ihrem Leben verbracht. Aber Sie bleiben in Dresden. Was haben Sie vor?
Ja, ich hatte tatsächlich eine Reihe von Angeboten aus dem Ausland und auch aus dem nicht-sächsischen Deutschland. Aber meine Frau und ich haben uns so hervorragend in Dresden eingelebt, dass wir hier bleiben wollen. Und ich habe das Privileg, ab dem 1. Oktober diesen Jahres Präsident der Dresden International University zu werden, die ganz, ganz eng mit der TU Dresden zusammenarbeitet.
Also einmal rüber auf die andere Straßenseite sozusagen.
Nicht ganz, aber es ist in der Nähe.
Dann wünschen wir Ihnen dafür alles Gute. Hans Müller-Steinhagen,
vielen Dank.
Noch Rektor der TU Dresden, demnächst dann Präsident der Dresden International University. Herzlichen Dank für das Gespräch. Nicht nur Dresden ist exzellent. Ich hatte es in der Anmoderation gesagt, 11 Universitäten wurden im vergangenen Jahr ausgezeichnet. Und eine, bei der das auch der Fall ist, ist in Hamburg die Universität. Dort tatsächlich so etwas wie eine kleine Überraschung, als dieser Titel im vergangenen Jahr, ziemlich genau vor einem Jahr, in Hamburg bekannt gegeben wurde. Daniela Remus hat sich in der Hansestadt umgehört, wie sich dieser Status des Elite-Lehrens, Lernens und Forschens im Alltag bemerkbar macht.
Mit großem Konfettiregen feierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im letzten Sommer. Endlich hatte die Universität Hamburg den Zuschlag erhalten und darf sich seither exzellent nennen. Denn die gerade einmal 100 Jahre alte Hochschule mit mehr als 40.000 Studierenden und über 170 Studiengängen hat jahrelang unter dem Ruf der Mittelmäßigkeit gelitten. Jetzt ist das anders.
Insbesondere eben auch, dass wir anders angesehen werden, dass wir eine andere Sichtbarkeit haben.
International renommierte Forscherinnen und Forscher wie der Meereskundler Professor Detlef Stammer, Direktor des Exzellenzcluster, ehrt Systemwissenschaften und Nachhaltigkeit vom Klimacampus Hamburg, finden, dass die Universität jetzt endlich die Aufmerksamkeit erhält, die ihr gebührt.
Das macht einen ganz großen Unterschied auch in der Kommunikation, wo gerade auch auf nationaler Ebene auch früher auf Hamburg runtergesehen wurde. Und das ändert natürlich auch unsere Stellung jetzt als Exzellenzcluster. Ganz klar in der nationalen Diskussion, in der Bewertung. Und das hat natürlich dann auch so eine Auswirkung auf unser wissenschaftliches Leben.
Zusätzlich 100 bis 150 Stellen für Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler sind allein an seinem Klima-Exzellenzcluster neu zu besetzen. Auch die drei anderen Exzellenzcluster in der Mathematik, den Nanowissenschaften und der Manuskriptforschung können mit großzügiger finanzieller Unterstützung rechnen. Jährlich stehen der Universität zusätzliche 15 Millionen Euro für die Forschung zur Verfügung. Denn das ist das Konzept der Exzellenzstrategie, die Spitzenforschung zu fördern. Die Lehre dagegen profitiert nur indirekt von dieser Auszeichnung. Deshalb ändert sich dadurch auch für die meisten Studierenden wenig.
Nee, ich habe davon nicht so viel mitbekommen. Es ist ja schon sehr fachbereichsspezifisch. Und ich bin in der Sprach- und Erziehungswissenschaft und habe da jetzt nicht das Gefühl, dass da so viel auf uns zurückgekommen ist.
Für mich ändert das wirklich gar nichts. Der Studiengang ist halt nur an der Uni hier. Also in ganz Hamburg kriegst du den nirgendwo anders. Ich glaube, den gibt es auch in Nürnberg oder sowas.
Wüsste ich jetzt gar nicht genau, dass es eine Exzellenz ist.
Ich auch nicht.
Betreuungsschlüssel, marode Gebäude und überfüllte Seminare. Vieles an der Hamburger Universität ist für die Studierenden noch ziemlich weit entfernt von exzellent. Aber Dieter Lenzen, Präsident der Hamburger Universität, hat den Ehrgeiz, auch die Lehre mittelfristig deutlich zu verbessern. Zum Beispiel durch spezielle Auslandsstipendien, den Aufbau eines Studium Generale oder eines Studierendenfonds. Als Exzellenzuniversität sei das Ansehen des Wissenschaftsstandorts Hamburg massiv gestärkt und davon würden über kurz oder lang auch die Studierenden profitieren.
Also in dem zurückliegenden Jahr hat sich sehr viel geändert. Zunächst einmal war natürlich das gesamte Unternehmen aufzubauen. Wir haben ja insgesamt 24 Maßnahmen bewilligt bekommen, die umgesetzt werden müssen, von der Besetzung von Professuren über Fonds für Studierende, für Forschung und so weiter. Das ist alles im grünen Bereich, wie wir sagen. Das heißt, es ist alles zeitadäquat, obwohl die Corona-Krise natürlich an der einen oder anderen Stelle zu Verzögerungen geführt hat.
Neben der Förderung der herausragenden Exzellenzcluster sollen darüber hinaus neue Forschungsschwerpunkte, wie zum Beispiel die Infektionsforschung, etabliert werden. Daneben aber auch eine stärkere Internationalisierung umgesetzt werden und eine stärker forschungsorientierte Lehre. Bisher geht das Konzept auf, freut sich Präsident Lenzen, denn seit die Uni ausgezeichnet wurde, fließen auch noch andere, dringend benötigte Drittmittelgelder.
Meine Kollegin Daniela Remus aus Hamburg war das. Monatelang gab es in den Schulen keinen Unterricht. Und jetzt stellt sich die Frage, wie schaffen wir es, die Wissenslücken wieder zu schließen? Die KultusministerInnen setzten in vielen Bundesländern auf Freiwilligkeit in den vergangenen Tagen und Wochen. Sie haben Sommerkurse angekündigt, in denen Schülerinnen und Schüler freiwillig teilnehmen können und in denen sie genauso freiwillig von Lehrkräften unterrichtet werden. Schleswig-Holstein macht das beispielsweise so. Bildungsministerin Karin Prien bewirbt die Kurse als Beitrag zur Chancengerechtigkeit. Für dieses Lernsommerprogramm hat die CDU-Politikerin trotzdem Gegenwind bekommen und einiges an Kritik einstecken müssen. Das sei alles viel zu kurzfristig und obendrein schlecht geplant und organisiert, so die Vorwürfe. Jetzt befindet sich Schleswig-Holstein schon seit Ende Juni in Sommerferienmodus und unser Landeskorrespondent Johannes Kulms hat mal eine Grundschule besucht, um zu schauen, wie dort die Erfahrungen mit dem Lernsommer sind.
400 Kinder besuchen die Nordlichtschule in Süderbrarup, eine knappe Autostunde nördlich von Kiel. Die Entscheidung, beim Lernsommer mitzumachen, ist Schulleiter Wolfgang Schäfing leicht gefallen.
Denn es geht ja nicht nur um Lernen, es geht ja auch um soziale Kontakte. Es geht auch um Unterstützung der Familien, die ja auch bedingt durch nicht vorhandenen Urlaub mehr oder andere Betreuungsprobleme, dass die Kinder in die Schule können und nicht nur Unterricht bekommen, sondern dass sie hier auch die anderen Kinder treffen. Denn 6 Wochen Ferien sind für Grundschüler grundsätzlich lang.
Das bestätigt auch die 10-jährige Mariella. Noch besucht sie die Grundschule nahe der Schlei. Nach den Sommerferien kommt Mariella in die 5. Klasse.
Zu Hause hat man ja mehr Langeweile in den Ferien als hier. Hier kann man mehr Schule machen und Spiele spielen, die Spaß machen. Ich finde es cool und gechillt hier.
Gespielt wird an diesem Vormittag viel. In einem Raum machen die Kinder Stopptanz, in einem anderen wird gepuzzelt oder ein Turm aus Holzklötzen errichtet, während draußen riesige Seifenblasen zerplatzen. Dass rund ein Viertel aller SchülerInnen sich für den Ferienunterricht angemeldet hat, könnte auch damit zusammenhängen, dass die Nordlichtschule anders als viele Schulen aussieht. Erst vor 3 Jahren wurde sie durch den Zusammenschluss von mehreren kleinen Einrichtungen gegründet. Das Schulgebäude wirkt modern und weitläufig, aber auch ziemlich verspielt.
Wir haben sehr viel Platz, wir haben wunderbare Räume, es ist alles neu, es ist farblich sehr schön, das Gelände ist sehr schön, es ist ebenerdig und egal, ob das Wetter schlecht ist oder gut ist, man kann hier ganz, ganz viel mit den Kindern machen.
2 Wochen lang findet die Ferienschule in Süderbrarup statt. Das Konzept, das Schulleiter Schäfing und seine Mannschaft dafür binnen weniger Tage aus dem Hut gezaubert haben, sieht 2 Stunden täglich für kreative und spielerische Angebote vor. Aber auch 2 Stunden für Mathe und Deutsch. 6 SchülerInnen sitzen an diesem Vormittag beim Rechnen. Es ist still und Lehrerin Anke Nanz ist hochzufrieden.
Also ich glaube, die Arbeitsmoral, die ist immer gut gewesen. Nur hat man ja diese Ablenkung nicht. Sie ist weniger geworden. Kleine Gruppen und der beste Freund ist nicht unbedingt in der Nähe. Ja, man hat da nicht so viel miteinander geredet.
Die Nordlichtschule ist in diesem Sommer jedoch eher die Ausnahme als die Regel. Von den rund 800 Schulen in Schleswig-Holstein sind gerade einmal 145 der Idee von Bildungsministerin Karin Prien, CDU, gefolgt. Der Lernsommer drohe zum Flop mit Ansage zu werden, ätzte im Vorfeld die oppositionelle SPD. Auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, GEW, zeigte sich skeptisch. In Medienberichten wird immer wieder die kurze Vorbereitungszeit, aber auch die ohnehin schon hohe Belastung vieler Lehrkräfte in den letzten Monaten als Grund dafür genannt, warum viele Schulen nicht teilnehmen. Ob das Projekt wirklich die Kinder mit besonders hohem Lernrückstand erreicht, scheint durchaus fraglich. Wir freuen uns über jeden Schüler, der mitmacht, heißt es aus dem Kieler Bildungsministerium. Schleswig-Holstein sei eines der Bundesländer mit einem besonders frühen Beginn der Sommerferien gewesen, sagt eine Sprecherin zu dem Vorwurf, dass zu wenig Zeit zur Vorbereitung blieb. Weder SchülerInnen noch Lehrkräfte seien zur Teilnahme verpflichtet.
Ich kann verstehen, dass es in anderen Schulen nicht funktioniert,
sagt Wolfgang Schäfing, der Leiter der Nordlichtschule in Süderbrarup.
Ich kann auch vor allen Dingen verstehen, dass es auf einer weiterführenden Schule wesentlich schwieriger ist, weil die Kinder in dem Alter sind, wo sie ja froh sind, endlich Ferien zu haben.
Schäfing konnte in den letzten Wochen auf Lehrkräfte zählen, die sich für das Projekt meldeten, aber auch Studierende im Lehramt und Schulbegleiterinnen. Frieda jedenfalls hat gerne mitgemacht beim Ferienunterricht. Wie Urlaub habe der sich nicht angefühlt, meint die 8-Jährige.
Ich fand es sogar viel besser.
Johannes Kulms war das über den Lernsommer in Schleswig-Holstein und Frieda, die den Lernsommer viel besser fand als die Zeit zu Hause. Wie es in anderen Bundesländern aussieht und was SchulforscherInnen und was die Menschen in den Bildungsgewerkschaften zum Beispiel vom Ausgleichsunterricht während der Sommerferien halten, darum geht es auch morgen in Campus und Karriere ab 14.05 Uhr. Sie können mitdiskutieren, wir freuen uns über Ihren Anruf und der Anrufbeantworter ist jetzt schon geschaltet, 00800 4464 4464, das ist die Nummer für Sie, 00800 4464 4464 oder Sie schicken schicken eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. Und jetzt geht es, wie jeden Tag in dieser Woche bei Campus und Karriere, wieder um Unehrlichkeit.
Plagiat.
Betrug.
Betrug.
Täuschung.
Fälschung.
Akademisches Ghostwriting.
Karriereschwindel.
Wissenschaftliche Hochstapelei.
Geschönte Zeugnisse, Lücken im Lebenslauf, von Fälschungen in Ausbildung, Wissenschaft und Karriere.
Betrügereien in der Karrierewelt. Damit beschäftigen wir uns in dieser Woche in einer kleinen Serie. Was anfängt beim leicht frisierten Lebenslauf, das gipfelt in der komplett erfundenen Biografie. Manche Menschen schaffen es sogar, ohne Studium oder entsprechende Ausbildung und Fachkenntnisse, bis ins Pilotencockpit oder in den Operationssaal. Und teilweise arbeiten sie dann jahrelang als falscher Professor, falscher Flugzeugführer, falscher Arzt, ohne aufzufliegen. Und meistens sind es tatsächlich Männer, denen das gelingt. Wie machen die das? Was macht einen erfolgreichen, wenn man so will, Hochstapler aus? Manfred Götzke hat sich auf Spurensuche begeben.
Was wohl die meisten erfolgreichen Hochstapler eint? Ihre Intelligenz, genauer ihre soziale Intelligenz. Es gehört schließlich einiges dazu, seiner Umwelt dauerhaft Kompetenzen vorzugaukeln, die man eigentlich nicht besitzt. Besonders erfolgreich war darin Deutschlands wohl bekanntester Hochstapler, Gerd Postel. Jahrelang hat er als Psychiater praktiziert, obwohl er nur einen Hauptschulabschluss und eine Ausbildung zum Postboten gemacht hat.
Der Schlüssel ist, dass ich glaube, dass ich über eine extreme, fast pathologische Empathie verfüge und Intuition, mit der Folge, die Regeln zu beherrschen, ohne sie zu kennen.
Seit Anfang der 80er Jahre hat sich Postel immer wieder als Arzt ausgegeben, in verschiedenen Kliniken und Einrichtungen gearbeitet. Das Fälschen von Urkunden und Zeugnissen sei für ihn das geringste Problem gewesen, erzählt er im Interview. Entscheidend war, dass ihm seine Umgebung die Rolle abnahm.
Urkunden fälschen. Damit ist es ja nicht getan. Ich meine, das interessiert genau. Auch keinen. Ich meine, dass, wenn Sie sagen, Sie sind Arzt, dass unterstellt wird, dass die... Es prüft auch niemand diese Urkunden, weil sie prüfen überhaupt nur dann, wenn sie zweifeln. Sonst prüfen sie ja nicht. Es gibt gar keine Notwendigkeit zu prüfen.
Irgendwann ging Postel in seiner Rolle auf, war selbst davon überzeugt, ein guter Psychiater zu sein.
Wenn Sie lange etwas heucheln, irgendwann sind Sie es. Die Fachkunde ist eine Sache. Sie müssen sich aber in einer Klinik bewegen können. Sie müssen... In Mimik, Gestik, in Benehmen müssen sie sich sozusagen anverwandeln, dem Milieu. Und das habe ich sehr schnell hingekriegt.
Für Stefan Poromka zeichnet erfolgreiche Hochstapler aber noch etwas anderes aus. Sie sind exzellente Geschichtenerzähler und Improvisationskünstler. Poromka ist Professor für Texttheorie an der Berliner Universität der Künste. Er hat eine Kulturgeschichte der Hochstapelei geschrieben.
Ein guter Hochstapler muss eine gute Geschichte über sich selbst erzählen können. Er muss vor allen Dingen in der Lage sein, in dieser Geschichte selbst mitspielen zu können. Das Wichtige ist natürlich an dieser Geschichte, sie ist in die Zukunft hin offen. Und das heißt, er muss nicht nur ein guter Erzähler sein, sondern er muss auch extrem gut improvisieren können. Das heißt, in Situationen, die neu auftauchen, in denen er aber seine Geschichte halten muss und weitererzählen muss, muss er sehr präsent sein und wissen, wie es jetzt eigentlich weitergeht.
Dass Betrüger und Hochstapler immer wieder mit ihrem Tun durchkommen, hängt für den Kulturwissenschaftler mit den Erfordernissen des alltäglichen Lebens zu tun. Wir können und wollen nicht immer alles nachprüfen. Wir müssen in der Regel darauf vertrauen, dass Menschen tatsächlich sind, was sie vorgeben zu sein.
Im Grunde genommen setzen Hochstapler genau an diesem Problem des Vertrauens an. Also, dass sie sozusagen wie einen Moment erwischen, in dem sie wissen, man muss ihnen vertrauen, man kann es nicht nachprüfen. Es gibt den Moment, wo ich als Arzt auftauche und es wird nicht jemand auf der anderen Seite sagen, kann ich mal sehen, worüber Sie promoviert haben. Nein, es reicht der weiße Kittel mit dem Schild dran, wo drauf steht Doktor sowieso. Hochstapler leben aus dem Moment heraus. Also die agieren auch im Moment. Es ist eine Performance im Moment.
Eine ausgefeilte Strategie, um Mitmenschen dauerhaft zu täuschen, entwickeln Hochstapler in den seltensten Fällen, sagt Poromka. Oft kommt eines zum anderen.
Es ist selten so, dass Leute wie so in Situationen reingehen und sagen, jetzt wollen sie ein Arzt sein oder wie auch immer. Meistens ist es eher ein kleiner Klick, eine kleine Verwechslung. Also man rutscht sozusagen klein rein und dann wird die Sache irgendwann groß, weil die Tür geht nach hinten hin zu. Also man kann nicht mehr sagen, ich bin's nicht oder so. Und dann kommt eins zum anderen und es wird immer größer und damit wird auch die Geschichte immer größer. So ist im Grunde genommen der Anfang gar nicht so kontrollierbar, wie das manchmal scheint.
Irgendwann stellen die Hochstapler dann fest, ich komme damit durch. Immer und immer wieder. Poromka beschreibt dieses Phänomen als Take-off, wie beim Fliegen.
Und in dem Moment, wo man abhebt, kennt man vielleicht auch aus dem Traum, ja, dass man so denkt, jetzt verliere ich den Boden unter den Füßen und huch, ich kann ja fliegen. Und dann gibt es so eine Selbstermächtigung plötzlich, auch so ein Machtgefühl. Ah, das geht einfach, die glauben das. Ja. Die spielen mit und wenn ich das sage, machen die das. Und dann wird so ein bisschen ausprobiert und dann geht es weiter und dann bewegen die sich wirklich hoch, hoch oben in der Luft.
bis sie dann irgendwann doch auffliegen.
Die fliegen hoch und fallen tief. Und in dem Moment des tiefen Falls entdecken wir etwas über den Menschen, der betrogen hat. Und wir entdecken gleichzeitig etwas über die Welt, die betrogen worden ist.
Manfred Götzke war das in unserer kleinen Reihe mit der Typologie eines Hochstaplers. Wie kommen wir jetzt rüber zu Donald Trump? Ach, das kriegen Sie schon hin im Kopf bei diesen Schlagworten. Es geht jedenfalls um die US-Regierung, denn die hatte ja den Studierenden aus Europa, aus dem Ausland ziemlich viele Steine in den Weg gelegt. Ein Einreiseverbot, dann wurde eine Zeit lang gedroht damit, dass sie die USA verlassen müssen, wenn sie nur Online-Kurse belegen können. Jetzt dreht sich der Wind. Wir hatten diese Woche schon die Meldung, dass dieser Online-Kurserlass wohl vom Tisch ist, dass die Studierenden bleiben dürfen, auch wenn sie nicht in Präsenzveranstaltungen sind. Jetzt gibt es heute die Meldung, dass die US-Regierung Studierenden aus Europa auch das Einreiseverbot erlassen will, unter dem sie seit Anfang März leiden. Nach einer Analyse der Bildungsorganisation NAFSA tragen ausländische Studierende rund 41 Milliarden Dollar pro Jahr zum Bruttoinlandsprodukt der USA bei. Vielleicht war das der Grund für den Sinneswandel. Dann gibt's noch eine Meldung, die heute reingekommen ist, wichtig für alle Zahlenfüchse und für alle, die sich mit Bildungspolitik und internationalen Bildungsvergleichen im Schulbereich auskennen und beschäftigen. Die PISA-Studie kommt ja eigentlich alle 3 Jahre, aber Corona sei Dank oder wegen Corona wird die nächste PISA-Erhebung um 1 Jahr verschoben. Die Daten also erst 2022 eingesammelt und im Dezember 2023 dann die nächsten Ergebnisse. Und dann bleiben wir gleich bei Corona. Bundesbildungsministerin Anja Karliczek hat heute gefordert, dass die Lehrerinnen und Lehrer besser technisch ausgestattet werden müssten. Digitalunterricht und Corona sind die Schlagworte und sie sagt, wenn Lehrer digital unterrichten wollen, dann brauchen sie einen Dienstlaptop und eine dienstliche E-Mail. Hier sind die Länder gefragt, sie selber nicht. Da passt irgendwie dazu eine Antwort von Heinz-Peter Meidinger. Das ist der Präsident des Lehrerverbands. Der hat nämlich im Interview mit der katholischen Nachrichtenagentur auf die Frage, welche Schulnote er Frau Karliczek geben würde, gesagt, ich würde ihr schon eine pädagogisch aufmunternde Bemerkung über erkennbar gesteigerte Anstrengungs- und Leistungsbereitschaft ins Zeugnis schreiben. Klingt nicht nach einer 2 oder so, finde ich. Danke fürs Zuhören. Armin Himmelrath, gleich hinter den Nachrichten wartet Christoph Reimann auf Sie mit Corso, Kunst und Pop und mit dem Serienstart von Cursed, einer Interpretation einer neuen der Artus-Sage. Tschüss.